Auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ich freue mich, dass wir in dieser schönen großen Zahl zusammen sein dürfen heute Abend. Bevor ich zu dem Thema komme, würde ich gern noch einige Bemerkungen vorweg sagen. Zu unserem Thema haben wir schon so wunderbare Beiträge gehört. In dem Lebensbericht, im Gedicht und auch in der Musik. Wir wurden hingewiesen auf den Himmel und auf die Ewigkeit. Nun gibt es viele Menschen, die gehen davon aus, das geht automatisch und jeder Mensch würde einmal dort ankommen. Wenn wir nun in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dort in den Himmel kommen nur diejenigen hin, die Vergebung ihrer Sünden haben. Und das ist möglich durch Jesus Christus. Wer Jesus angenommen hat in sein Leben, der bekommt Vergebung, Jesus reinigt sein Herz, er wird ein Gotteskind und damit hat er Zugang zum Himmel. Es bedeutet, dass jemand eine ganz persönliche Entscheidung treffen muss in seinem Leben für Jesus. Und über diese Frage, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus, wollen wir uns auch im Anschluss an die Veranstaltung noch Gedanken machen. Gleich im Anschluss an die Veranstaltung haben wir die Möglichkeit, uns zu treffen im Seminarraum. Das ist der Raum genau hier hinter der Bühne. Man erreicht den Raum, indem man durch diese Tür durchgeht und dann gleich nach rechts. Oder man kann hier durchgehen, einfach geradeaus und kommt dort an. Dort würde ich gern über das Thema noch weiter mich mit Gedanken machen mit euch, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus? Vielleicht ist jemand da, der für den das alles neu ist und das sich da nicht richtig mit auskennt. Wie macht man denn das und warum ist das nötig? Dann kannst du gern dazukommen, einfach dorthin und wir können darüber ins Gespräch kommen. Ich möchte einiges erklären von der Bibel her. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden heute hier, der sagt, das möchte ich gern erleben und ich möchte das tun. Dann solltest du dort unbedingt hinkommen. Es geht bei der Entscheidung für Jesus nicht um eine Entscheidung für eine Mitgliedschaft in einer Kirche oder in einem Verein. Das ist etwas ganz anderes. Sondern es geht bei der Entscheidung für Jesus um eine Herzensentscheidung, um eine Lebensentscheidung, um ein ganz persönliches Leben mit Jesus Christus zu beginnen. Jetzt komme ich zu dem Thema von heute Abend. Unser Thema lautet, und was kommt nach diesem Leben? Dass unser Leben einmal zu Ende geht auf dieser Erde, das ist sicher. Nichts ist so sicher wie der Tod, sagte einmal jemand. In Deutschland sterben ca. 800.000 Menschen jedes Jahr. Wenn man das ausrechnet pro Tag und pro Minute, pro Sekunde, habe ich herausgefunden, dass jede Sekunde mindestens ein Mensch stirbt oder sogar noch mehr. Wie viele Menschen sterben in der Zeit, während wir hier zusammen sind? Und doch möchten Menschen mit diesem Thema nicht gern konfrontiert werden. Und sie versuchen es irgendwie zur Seite zu schieben. Es wird irgendwie verschleiert. Oder auch das Älterwerden wird mit Kosmetik versucht zu überschleiern. Man will es nicht so richtig wahrhaben. Über das Thema redet man nicht gerne. Und wenn man schon darüber redet, dann oft mit Worten, die auch nicht viel sagen. Irgendwie ist ein Stück weit dieses Thema tabu. Man redet nicht gern darüber und trotzdem ist es die Wirklichkeit. Und es ist nicht so sicher in unserem Leben wie der Tod. Jeder Mensch muss einmal sterben und auf jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind, kommt das zu. Er wartet auf uns. Dieser Tag kommt ganz sicher. Und darum sollten wir uns auf dieses Ereignis vorbereiten. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Und anhand dieser Geschichte kann man schön zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns vorbereiten auf diesen Tag des Sterbens und auf die Ewigkeit. Der Verfasser ist unbekannt, aber dennoch lese ich sie einmal vor. Da war ein König, der sich nach der Sitte der damaligen Zeit einen Hofnarren hielt. Und so ein Narr, der hatte das Recht, dem König alles Mögliche zu sagen. Und war das eine unangenehme Botschaft für den König, dann hat man eben gesagt, naja, der Narr hat das eben gesagt. Und so hatte auch dieser König einen Hofnarren. Und der König schenkte ihm eines Tages einen goldenen Narrenstab mit Glöckchen dran und sagte, dies ist dein Stab, den kannst du tragen und behalten. Und wenn du irgendwann einmal jemanden findest, der noch närrischer ist als du, dann gib diesen Stab an den weiter. Gut, und so trug dieser Narr jahrelang diesen Stab mit sich herum. Und eines Tages hörte der Narr, dass der König im Sterben liegt. Er hüpfte in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, dass du eine große Reise antreten willst. Ich will nicht, erwiderte der König. Ich muss. Oh, du musst? Gibt es etwa doch noch eine Macht, die noch über den Großen der Erde steht? Nun, aber da hast du wohl sicher, dann wirst du wohl sicher bald zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht wieder zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit dafür, mich darauf vorzubereiten. Oh, dann hast du sicherlich nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst schon, aber wie gesagt, keine Zeit gehabt, mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern. Da nahm der Narr seinen goldenen Narrenstab und legte ihn bei dem König aufs Bett. Und dann sagte er, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge dafür getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Diese Geschichte möchte uns etwas Wichtiges sagen. Wie wichtig ist es doch, dass wir uns in diesem Leben auf die Ewigkeit vorbereiten. Die wichtigste Aufgabe ist es, dass wir vorbereitet in die Ewigkeit gehen. Im Laufe unseres Lebens bereiten wir uns auf viele Dinge vor. Wir machen eine Berufsausbildung, die dauert vielleicht 3 Jahre lang. Und dann arbeitet man vielleicht 30, 40 Jahre lang später in diesem Beruf. Andere machen ein Studium und es dauert vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre oder noch länger. Sportler trainieren jahrelang, um einmal in einer berühmten Mannschaft mitspielen zu können. Ich habe von einem Sinfonieorchester gelesen, wer da mitspielen wollte, der musste sich 20 Jahre lang darauf vorbereiten. Es gibt so viele Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen und wir machen das. Aber auf die Ewigkeit bereiten wir uns auch darauf vor, nehmen wir uns Zeit dafür. Bei uns in der Nähe, wo ich herkomme, gibt es ein Dorf und dieses Dorf heißt Eschede. Und Eschede liegt an der Bahnlinie von Hannover nach Hamburg. Und es war im Jahre 1998, da ging das durch die Zeitungen, was dort passiert ist. Ein ICE, der auf dieser Strecke unterwegs war, entgleiste. Und 101 Menschen kamen dabei ums Leben. Das größte Zugunglück in Deutschland. Und auch das größte Zugunglück in der Geschichte der Hochgeschwindigkeitszüge weltweit. Und die 101 Menschen, die dort ums Leben kamen, haben die damit gerechnet, dass dies der letzte Tag ihres Lebens sein würde? Wer steigt in den Zug ein und denkt, dieser Zug wird entgleisen und ich könnte vielleicht jetzt tot sein? Man rechnet nicht damit. Und wir wissen nicht, wann der letzte Tag unseres Lebens ist. Und er kann wirklich nah sein. Das wünsche ich natürlich niemandem von uns. Ich wünsche allen, dass wir ein hohes Alter erreichen. Aber wir wissen nicht, wann der letzte Tag unseres Lebens kommt. Und weil wir das nicht wissen, müssen wir uns darauf vorbereiten. Es gibt Menschen, die sagen sich, ach, ich habe noch viel Zeit dafür, damit werde ich mich beschäftigen, wenn ich alt bin, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich vielleicht noch älter bin, viel älter. Und irgendwann im Alter kommen Gebrechen und es wird schwerer, manche Dinge. Und das Thema, die Ewigkeit, das wird weiter vor sich hergeschoben und wird verdrängt. Und so gehen die Menschen dann eines Tages über die Grenzlinie des Todes völlig unvorbereitet. Was passiert danach? Das ist ganz leicht zu erklären von der Bibel her. Es gibt nicht 5 oder 6, auch nicht oder 10 Möglichkeiten. Es gibt nur 2. 2 Möglichkeiten. Zunächst kommt das Gericht. Der Mensch steht vor dem Thron Gottes, vor dem Weltgericht. Und dann wird der Mensch gerichtet nach seinen Werken. Und weil der Mensch ein Sünder ist und Gott weiß um jede Sünde, fällt der Mensch durch bei dem Gericht und es wartet auf ihn die Verdammnis, die Hölle, ewiges Getrenntsein von Gott. Aber es gibt eine andere Gruppe von Menschen. Das sind Menschen, die haben auch gesündigt, wie alle anderen. Es gibt keinen, der nie gesündigt hat. Aber diese Menschen, die haben Vergebung für ihre Sünden. Der ganze Sündenkatalog, der sich angesammelt hat in ihrem Leben, der wurde ausgelöscht, ausradiert und da steht nichts mehr. Jesus hat alles vergeben. Und weil sie rein sind und ohne Sünde sind, wartet jetzt auf sie der Himmel, die Herrlichkeit bei Gott. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Und von daher ist das ganz leicht zu beantworten. Wie wichtig ist es doch, dass wir uns auf diesen Tag vorbereitet. Weise ist derjenige, der alles dran setzt, um einmal im Himmel zu sein. Ich habe heute Nachmittag über die Geschichte einer Missionarin nachgedacht. Die hat sich entschieden, nach Äthiopien auszureisen, hat an der Grenze gearbeitet, nahe Somalias. Und sie hat sehr viel Leid dort gesehen. Sie hat dort eine harte Arbeit gemacht, hat einen wunderbaren Dienst dort getan. Und dann kam sie wieder zurück nach Deutschland, hat einen Heimatdienst gemacht. So ist das üblich bei Missionaren, dass sie eine Zeit lang draußen sind und dann wieder in der Heimat. Und wenn man dann in der Heimat ist, dann macht man Arztbesuche und viele Dinge, die sonst irgendwie ein bisschen liegen bleiben. Und so machte auch sie etwas. Und dann stellten sich auch Beschwerden ein. Und auf einmal wurde nach einiger Zeit festgestellt, ein Tumor. Und dieser Tumor, der entwickelte sich sehr aggressiv. Und sie sagte, dass sie förmlich dass sie förmlich das Wachstum dieses Tumores eigentlich fühlen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass viele für sie gebetet haben, dass sie wieder gesund wird. Nun, Gott hat es anders gewollt und die Krankheit schritt vorwärts und sie bereitete sich vor darauf. die Erde zu verlassen. Sie traf viele Vorbereitungen, Gespräche, regelte vieles und sie bereitete sogar ihre eigene Beerdigung vor, suchte Lieder aus, machte sich Gedanken über das Programm. Es gibt einen Satz, der mir besonders gefallen hat. Sie hat dann gesagt: Ich bin in meinem Leben oft umgezogen. Und das war ja auch so, an so vielen Orten hat sie gewohnt. Aber jetzt kommt der schönste Umzug. Und dabei lächelte sie. Das war, denke ich, ein ganz gutes Zeugnis. Sie wusste ganz genau, wohin geht meine Reise in die Ewigkeit. Der schönste Umzug, möge das doch jeder von uns sagen können, wenn der Tag naht und wir wissen, bald ist es soweit, dass wir sagen können, jetzt kommt der schönste Umzug. Ich weiß, wohin die Reise geht. In Psalm 90, Vers 12 steht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist wahre Weisheit, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das bedenken, dass wir eines Tages sterben müssen. Ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Es gibt immer wieder Menschen, die das leugnen. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der dazugehört. Ich möchte zwei Argumente nennen, warum es ein Leben nach dem Tod gibt und wir das nicht leugnen können. In Prediger Kapitel 3, Vers 11 steht: Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit ihnen ins Herz gelegt. Dass es eine Ewigkeit gibt, das weiß jeder Mensch. Wir finden kein Volk auf dieser Erde, wo nicht der Glaube da ist an die Ewigkeit. Es gibt keinen Stamm auf dieser Erde oder keine Sprache. Überall glaubt der Mensch daran, dass es eine Ewigkeit gibt, ein Leben nach dem Tod. Und das ist nicht nur in unserer Zeit so, in allen Generationen. Woher kommt das? Das kommt daher, weil Gott die Ewigkeit in ihr Herz gelegt hat. Und das wissen auch die Atheisten, die Gott leugnen. Als nach dem Tod des Revolutionärs Nordvietnams Ho Chi Minh sein Testament vor der kommunistischen Prominenz vorgelesen wurde, stand dort: Ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Auch dieser kommunistische Führer hatte irgendwie einen Wunsch, eine Sehnsucht danach, dass es doch danach irgendwie weitergehen möge oder eine Ahnung zumindest davon. Und der zweite Grund, warum wir überzeugt sein können, es gibt ein Leben nach dem Tod, ist der: Jesus Christus ist selbst von den Toten zurückgekommen. So manch einer sagt, niemand ist zurückgekommen. Jesus war im Grab 3 Tage lang und er ist auferstanden. Weil es eine Auferstehung gibt. Jesus ist auferstanden, daher wissen wir, es gibt eine Auferstehung von den Toten. Werner Gitt hat es einmal sehr schön erklärt, dass die Reise des Lebens zu vergleichen ist mit einer Bahnreise. Und er spricht davon, dass es eigentlich einen Zug gibt, wir können ihn bezeichnen als den Todeszug. Das ist ein Zug und dieser Zug, der führt in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Und viele Menschen sind da drin. Und dann gibt es aber einen anderen Zug und den nennen wir den Zug des Lebens. Und in diesem Zug, da sitzen nur wenige Menschen. Aber dieser Zug ist unterwegs in die Herrlichkeit Richtung Himmel. Und die große Frage für uns heute ist die: In welchem Zug sitze ich? Bin ich in dem Zug, der in die Verdammnis führt oder in dem Zug, der zum Leben führt? Woher weiß ich das? Von Natur aus ist jeder Mensch auf dem Weg, der in die Verdammnis führt. So sagt es uns Jesus. Aber es gibt eine Möglichkeit zu wechseln von dem Todeszug zum Lebenszug. Und dieser eine Möglichkeit ist Jesus Christus. Du kannst nicht irgendwo umsteigen, wenn du mit der Bahn fährst. Du musst an der richtigen Stelle umsteigen. Dafür gibt es Stellen. Und die richtige Stelle, um den Todeszug zu verlassen und in den Lebenszug einzusteigen, ist Jesus Christus. Du kommst zu Jesus, du wendest dich an Jesus und du bittest Jesus um Vergebung deiner Sünden und Jesus nimmt sie dir ab. Und dann bleibst du dort nicht stehen, sondern dann nimmst du Jesus auf in dein Leben und er kommt in dein Leben und er macht aus dich ein Kind Gottes und du wirst neu geboren. Du wirst wiedergeboren in geistlicher Hinsicht und bist jetzt ein Kind Gottes und bist auf dem Weg, der in das ewige Leben führt. Du bist also in dem Zug dann, im Bild gesprochen, der zur Herrlichkeit, zum Himmel führt. Viele Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt keine Auferstehung, es gibt kein Gericht, keine Ewigkeit. Und dann leben sie so, als bräuchten sie sich niemals vor Gott zu verantworten. Seltsam ist es aber dann, wenn sich der Tag naht, dass sie die Erde verlassen und umso unruhiger werden sie. Woher kommt das? Es kommt daher, dass der Mensch ein inneres Wissen hat, dass es eine Ewigkeit gibt. Der Blick aufs Sterbelager verrät oft mehr über einen Menschen als alle großen Worte und Taten seines Lebens. Plötzlich wird klar, ob der Mensch sein Leben auf Sand gebaut hat oder auf ein festes Fundament. Der englische Philosoph Thomas Hobbes sagte am Ende seines Lebens: Ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun. Von Lenin, dem Führer einer kommunistischen Partei, wird gesagt, dass er am Ende seines Lebens Gott und die Welt, ja sogar Tische und Stühle um Vergebung angefleht haben soll. Winston Churchill, ein bedeutender britischer Staatsmann, sagte: Welch ein Narr bin ich gewesen. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen der Exekution ausgeliefert hatte, kam zu einem Pastor und sagte: Ich habe viele von euch, also von euch Christen, sterben sehen. Christen sterben anders. Was ist euer Geheimnis? Christen haben Frieden mit Gott im Herzen und Christen wissen, wohin die Reise ihres Lebens geht. Ganz in der Nähe, wo ich eine Zeit lang wohnte, in der Nachbarschaft, wohnte eine ältere Frau und sie war in einem hohen Alter und sie hatte den Wunsch, dass, ja, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen und auch sich zu bekehren und Jesus aufzunehmen in ihr Leben. Und sie bat um den Besuch eines Evangelisten. Er kam zu ihr, besuchte sie und sie bekehrte sich an diesem Tag. Und als dann der Evangelist sich verabschiedete und gehen wollte, dann sagte sie: Wenn ich sterbe, dann braucht keiner zu weinen. Das ist doch eine gute Aussage. Wenn ich sterbe, braucht keiner zu weinen. Ich kann mich erinnern an eine der ersten Beerdigungen, die ich miterlebt habe. Mein Opa starb, mein Opa war gläubig, es kam die Beerdigung und wir waren auf dem Friedhof und ich war als Kind dabei. Und ich stand am Grab und weinte. Und dann kam eine Frau aus unserem Dorf auf mich zu. Sie war auch gläubig. Und dann sagte sie zu mir auf Plattdeutsch: Dein Opa hat es jetzt besser. Diesen Satz weiß ich heute noch. Und das ist ein wirklicher Trost, das ist ein echter Trost. Wenn jemand weiß, wohin die Reise geht, ja, dann freuen wir uns darüber. Derjenige hat das Ziel erreicht. Wie wunderbar. Jetzt möchte ich einen Bibeltext lesen, über den ich eine Weile mit euch gemeinsam nachdenken möchte. Jesus hat über die Ewigkeit an mehreren Stellen gesprochen und Jesus hat es immer versucht, so darzustellen, damit seine Zuhörer es auch gut verstehen. Und solch einen Text möchte ich gern mit euch lesen. Und der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Und dort sagte Jesus: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und er begehrte, sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt werden. Wir lesen hier von zwei Personen, der eine ein reicher Mann und der andere wird als ein armer Mann bezeichnet. Von dem reichen Mann wird nicht einmal sein Name hier genannt. Wir wissen also nicht viel von ihm. Aber wir wissen, er war reich. Er hatte sicherlich ein ganz angenehmes Leben geführt. Vielleicht war er so reich, dass er nicht mehr arbeiten brauchte, dass er genug zum Leben hatte. Wahrscheinlich hatte er auch eine Familie, Frau und Kinder. Vielleicht können wir sagen, er lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Dann kam die Beerdigung. Wenn solch eine Beerdigung stattfindet, dann werden auch wunderbare Reden gehalten. Der Mensch wird gelobt und seine Taten werden groß herausgestellt. Vielleicht denkt Gott ganz anders über ihn. Also ich möchte hier auch gleich ein Missverständnis vorbeugen. Der Reiche kam nicht deshalb an den Ort der Verdammnis, weil er reich war, sondern das muss eine andere Ursache haben. Es hat zu tun mit seiner Lebenseinstellung. Der reiche Mann hat nie eine Buße und Bekehrung in seinem Leben erlebt. Dann ist hier die Rede von einem armen Mann. Sein Name wird genannt, er hieß Lazarus. Dieser arme Mann, der war wirklich schlimm dran. Es wird nicht berichtet, dass er eine Familie hätte, dass jemand gekommen sei aus einer Familie oder Verwandtschaft, der sich um ihn gekümmert hatte. Hier heißt es sogar, die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Er bettelte, aber dieser arme Mann, der war gläubig. Vielleicht hat er viel gebetet in seinem Leben, vielleicht auch um Heilung, aber Gott hat es anders geschenkt. Und dann heißt es hier, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Der Arme starb und er kam an im Paradies, in der Herrlichkeit, im Himmel, in der Ewigkeit bei Gott. Es wird hier gesagt, Abrahams Schoß. Eine wunderbare Formulierung dafür. Was dort im Himmel auf ihn wartete, war ohnehin viel besser als das Leben hier auf dieser Erde. über den Himmel, über das, was dem Lazarus dort erwartet, wird jetzt hier an dieser Stelle nicht viel mehr gesagt, nicht viele Einzelheiten. Und darum möchte ich noch ein paar Dinge ergänzen aus anderen Stellen der Bibel, die uns etwas über den Himmel sagen. Ich möchte lesen aus 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9. Dort steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Manch einer sagt, der Himmel, das ist langweilig. Und manche haben ganz komische Vorstellungen vom Himmel. Ja, da irgendwas, man spielt dort Harfe auf einer Wolke oder was man da hören kann, was Leute denken, seltsame Vorstellungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Im Himmel wird es viel schöner sein als hier auf dieser Erde. Und wenn wir uns vorstellen, wie schön diese Erde ist, wie schön wird es erst dann einmal im Himmel sein? Was gibt es auf der Erde zu entdecken? Was kann man hier unternehmen und machen? Und das ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt von dem, was es im Himmel einmal zu sehen gibt. Es heißt hier, was kein Auge gesehen hat. Wir haben niemals in unserem Leben so etwas Schönes gesehen, was wir dort sehen werden. Was kein Ohr gehört hat. Wir haben niemals etwas so Schönes gehört, als das, was wir dort hören werden. Was in keines Menschen Herz gekommen ist. Wir können uns in unseren Vorstellungen das nicht einmal ausmalen, wie schön es dort sein wird im Himmel. Selbst unsere schönsten Vorstellungen reichen bei weitem nicht daran heran. Der Himmel ist viel schöner als hier. Also viel schöner, als wir denken können. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Hier auf der Erde plagen uns so viele Krankheiten und Schmerzen. Hier auf der Erde gibt es Missverständnisse, es gibt Beleidigungen, es gibt Kummer, es gibt Mobbing. Einer macht dem anderen das Leben schwer. Hier gibt es Ungerechtigkeit, hier gibt es Krieg, hier gibt es Tränen, hier gibt es Hunger, hier gibt es Armut. Im Himmel heißt es in der Bibel, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wer wird dort sein im Himmel? Wenn wir eingeladen werden zu einer Feier, dann fragen wir manchmal, wer ist denn noch dort? Und wenn wir wissen, der und der, den man kennt, ja, dann fühlt man sich vielleicht schon gleich besser, wer viel besser und möchte gern dabei sein. Wer wird dort sein? Ich möchte eine Stelle dazu lesen aus Offenbarung, Kapitel 7, Vers 14. Dort heißt es, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Wenn wir zu einer Hochzeit gehen, zu einer Feier, dann ziehen wir uns schön an. Wir gehen dort nicht hin mit schmutziger Arbeitskleidung, sondern mit sauberer Kleidung und mit schöner Kleidung. Und im Himmel dort werden diejenigen sein, die reine Kleider haben. Aber rein ist etwas anderes, als was wir verstehen unter rein. Rein bedeutet frei von aller Schuld und aller Sünde. Und diese Reinheit, die bekommen wir, so heißt es hier, durch das Blut des Lammes. Mit dem Lamm ist Jesus gemeint. Es ist ein Bezug zum Alten Testament. Dort wurden Lämmer geopfert, wenn jemand eine Sünde getan hat. Das Lamm musste sterben für die Sünde des Menschen. Und dieses Lamm wurde ein Opferlamm, stellvertretend für den Menschen. Der Mensch legte seine Hände darauf, bekannte seine Sünde und das Lamm starb. Das Lamm hatte keine Schuld. Aber die Schuld des Menschen wurde auf dieses Lamm gelegt. Und so ist Jesus unser Opferlamm geworden. Als er für uns starb, er trug alle unsere Schuld. Und darum heißt es hier in der Bibel, dass wir reingewaschen werden müssen durch das Blut des Lammes. Dort sind also diejenigen, die reine Kleider haben, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Das sind die bekehrten Menschen, das sind die wiedergeborenen Menschen. Und wer wird noch dort sein? Jesus wird dort sein. Und ich denke, das ist vielleicht das Schönste. Jesus, der uns so lieb hat, der so viel für uns getan hat, ihn werden wir dort sehen. In einem Lied heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ein Prediger, der einmal starb, der oder im Sterben lag, ihm wurde gesagt, weißt du, wenn du da hinkommst in den Himmel, ja, da gibt es eine wunderbare Stadt, das neue Jerusalem. Es heißt dort Straßen aus Gold und sie sprachen über den Himmel. Und er sagte, lasst mir doch die Straßen aus Gold. Mir ist es genug, am Hals meines Heilands zu hangen. Das fand ich irgendwie auch gut gesagt. Also das reicht mir aus, Jesus zu sehen. Und so wird es ja auch in diesem Lied zum Ausdruck gebracht. Das Schauen meines Heilands allein, das soll Grund meiner Freude und Anbetung sein. Jetzt kommen wir zu dem anderen Mann. Wir haben über Lazarus nachgedacht und dann spricht Jesus von einem anderen. Er wird einfach bezeichnet als der reiche Mann. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. So manch einer sagt, 1,80 Meter tief unter die Erde, dann ist alles vorbei. Aber dieser Reiche, nachdem er gestorben war, er macht seine Augen auf und er sieht. Es ist nicht vorbei nach dem Tod. Auch für den Atheisten geht das Leben weiter nach diesem Tod. Nach dem Tod haben wir ein volles Bewusstsein. Kein Ort der Vernichtung oder einmal vorbei. Und der Ort der Verlorenheit ist auch ein Ort der furchtbaren Qual. Das heißt, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Er bat darum, dass Lazarus kommt und seine Zunge kühlt. Wenn wir uns nun vorstellen, was hilft das denn schon? Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und damit seine Zunge kühlen. Wie viel hilft ihm das? So ein bisschen. Aber um mehr traute sich der reiche Mann nicht zu bitten. Denn er wusste, er hat es verdient. Er ist zu Recht an diesem Ort der Strafe. Er litt physische Qualen und psychische Qualen. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 11 steht, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Den Ort der Hölle bezeichnet Jesus als ein Ort des Feuers. Nun ist mit Feuer nicht das Feuer gemeint, das wir kennen auf der Erde. Das Feuer, das etwas verbrennt und dann ist es nicht mehr da, sondern dieses Feuer brennt ewig. Und dieses Feuer ist kein Feuer der Vernichtung, sondern es ist ein Feuer, das Schmerzen und Qual hervorbringt. Und dann ist dieser Ort auch ein Ort der Erinnerung. Abraham aber sprach, also zu dem Reichen, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Er sollte also daran denken, was er in seinem Leben alles empfangen hat. Er hat ein gutes Leben geführt, ein reiches Leben, ein Leben in Luxus. Und er sagt, du hast dein Gutes empfangen, Lazarus das Böse. Jetzt wirst du gequält. Der reiche Mann hatte so viel Gutes empfangen und hat sich doch nicht bekehrt. Vielleicht hat er so bei so manch einer Party gesagt, nach dem Tod ist alles aus, es ist keiner zurückgekommen, jetzt und hier muss das Leben gefeiert werden. Dann wurde weiter gespottet und gelästert und das Leben ging weiter. Und jetzt denkt er zurück, vielleicht denkt er zurück an manch eine Begebenheit, wo ihm der Tod vor Augen stand und er die Möglichkeit hatte, sich zu bekehren. Vielleicht war er eines Tages einmal bei Jesus dabei in einer Predigt und hat gehört, was Jesus gesagt hat. Vielleicht war jemand, oder wenden wir es an auf unsere Zeit, jemand sitzt da in einer Evangelisationsveranstaltung, hört das alles, geht weg und nichts passiert. Er ändert nicht sein Leben. Oder jemand nimmt teil an einer Beerdigung und hört, wie der Prediger so eindringlich und ernst über die Ewigkeit spricht und er ist nicht bereit, sein Leben zu ändern. Vielleicht gibt es eine Situation, dass er in einen Unfall verwickelt wurde, kommt ins Krankenhaus, eine schwere Operation steht an, er muss unterschreiben, damit er weiß, um welches Risiko er eingeht. Und er denkt nach über die Ewigkeit, was ist, wenn ich nicht mehr aufwache? Er weiß das, er denkt, hat darüber nachgedacht, ich sollte mich bekehren. Und er schiebt das immer wieder auf. Dieser Ort der Verlorenheit ist ferner ein Ort der Endgültigkeit. Abraham sprach zu dem reichen Mann, und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herübersteigen können. Diese Kluft zwischen diesen beiden Orten, Himmel und Hölle, ist unüberbrückbar. Es gibt keine Möglichkeit mehr, nach dem Tod das Schicksal zu ändern. Manch einer sagt sich, ja, bekehren, das kann ich ja auch später noch, wenn ich gestorben bin. Und dann komme ich in den Himmel. Nein, so etwas gibt es nicht. Diese Entscheidung, die müssen wir hier und jetzt treffen, solange wir auf dieser Erde sind. Ich möchte es einmal einen Vergleich nennen. Stell dir vor, du steigst in Berlin in ein Flugzeug ein und du sagst, ich möchte gern nach Paris. Du wählst dir ein Flugzeug aus nach Paris, du hast einen Plan dir zurechtgelegt, hast ein Ticket gekauft, hast bezahlt und du hast dich entschieden, du bist dir sicher, ich möchte nach Paris. Und du steigst ein und nach kurzer Zeit änderst du deine Meinung und sagst, nein, ich möchte nicht nach Paris, ich möchte nach, sagen wir mal, Kopenhagen fliegen. Und dann gehst du hin zu einer Stewardess und sagst ihr, wissen Sie, ich habe da mal eine Frage, ich habe ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und zwar, dieses Flugzeug, das fliegt doch nach Paris, aber da will ich nicht hin. Ich möchte nach Kopenhagen. Können Sie nicht mit dem Piloten reden, dass er dreht und das Flugzeug wendet? Ich muss unbedingt nach Kopenhagen. Da will ich hin. Was würde die Stewardess jetzt sagen? Müsste sie nicht sagen, mein lieber Herr, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Diese Entscheidung müssen Sie treffen, solange Sie auf der Erde sind. Jetzt, wo Sie überfliegen, wo wir in der Luft sind, gibt es keine Möglichkeit mehr zu ändern. Solange Sie unten sind, können Sie noch entscheiden, ich möchte nicht dort einsteigen. Ich möchte doch einen anderen Flug nehmen. Solange wir hier sind auf der Erde, müssen wir die Entscheidung treffen. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr der Entscheidung. Es gibt zwei Termine in unserem Leben, die vor uns liegen. Der eine Termin ist der Termin des Todes. und der andere ist das Gericht Gottes. Dieser Termin kommt danach. In der Bibel steht, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und in der Offenbarung wird uns noch genauer beschrieben, wie dieser Tag aussieht. Der Tag des Weltgerichtes oder auch der jüngste Tag genannt. Und dort steht, und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Menschen werden gerichtet gemäß ihren Werken. Und Gott führt genau Buch über unser Leben. Und Gott weiß alles. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir dort vor Gott stehen, wird unser Leben ablaufen, vielleicht vor unseren Augen wie ein Film. Und wir denken an die Kindheit zurück, wie wir dort gelebt haben, was wir dort angestellt haben, die Zeit als junger Mensch, so manche Lügen, wo man etwas hat mitgehen lassen im Kaufhaus. Vielleicht unmoralische Dinge, die passiert sind, wo jemand sich darauf eingelassen hat. Die schmutzigen Filme, die jemand gesehen hat, die Lügenszenen, Stolz, Hochmut, Heuchelei, Unversöhnlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns wünschten, wir könnten den Film anhalten. Aber der ist echt. Das ist unser Leben. Wollen wir so in die Ewigkeit gehen? Mit all dem Schmutz, der sich in unserem Leben angesammelt hat? Wollen wir nicht viel lieber Vergebung bekommen und Jesus aufnehmen in unser Leben? Die Bibel sagt, wenn wir uns bekehren zu ihm, dann werden wir gerettet. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 steht, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus ist dazu in der Lage, uns reinzuwaschen von aller unserer Schuld. Aber wir müssen kommen zu Jesus. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Eine echte Bekehrung ist nötig. Nicht nur ein Denken, ja, das klingt vernünftig, diesen Weg zu gehen. Ich bin ja auch nicht dagegen. Nein, wir müssen uns bekehren zu Jesus Christus. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Diesen Weg will ich gehen mit Jesus und ich will ihm nachfolgen, ihm treu sein, mein ganzes Leben lang. Das können wir in einem Gebet machen. In einem Gebet, das alles Jesus sagen, es ihm bringen und Jesus hört unser Gebet und er nimmt uns an. Macht uns zu einem neuen Menschen. Ich möchte gern nochmal auf das Beispiel zurückkommen, das ich gestern erzählt habe. Ich sprach von einer Reise, Flugreise, die wir als Familie unternommen haben nach Südkorea. Es war für uns eine große Reise. Und so war es für uns wichtig, dass unsere Tickets in Ordnung sind und immer wieder kontrolliert. Und wir brauchen einen gültigen Pass und die noch keinen hatten, haben einen beantragt und haben wir ihn wirklich dabei, kontrolliert und noch einmal kontrolliert, ist er dabei, habe ich einen gültigen Pass. Wir wollen sicher sein, wenn wir auf dem Flughafen stehen, dass wir einsteigen dürfen. Und wenn wir auf dem Weg sind in die Ewigkeit, wir wollen sicher sein, dass wir dort ankommen am Ziel. Und wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wo wirst du sein? Wo wirst du ankommen? Vielleicht würde der eine ganz freudig sagen, bei Jesus im Himmel. Woher weißt du das? Ja, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus aufgenommen. Er hat mir meine Sünden vergeben. Vielleicht würde ein anderer sagen, ich habe Jesus noch niemals aufgenommen in meinem Leben. Also wenn ich so mit meiner Schuld vor Gott stehe, nein, die Hoffnung auf den Himmel habe ich nicht. Und dann gibt es wieder eine andere Gruppe, die sagen, ich hoffe doch, ich wünsche es mir eigentlich auch, ich hoffe, dass ich da bin. Diejenigen, die sagen, ich hoffe doch, ich bin der Meinung, dass viele von denen, die sagen, ich hoffe doch, dass das Menschen sind, die sich noch nie bekehrt haben. Denn wenn jemand sich bekehrt hat, der weiß das. Wenn jemand heiratet, der weiß das. Ich bin zum Standesamt gegangen, ich habe unterschrieben, ich erinnere mich an den Tag. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ob ich in den Himmel komme, ich hoffe doch. Gab es einen Tag in deinem Leben, an dem du dich bekehrt hast? Und sie können nicht erzählen von einem Tag, an dem sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Auch nicht von einer Phase, in der sie das erlebt haben, dass diese Wende in ihrem Leben geschehen ist. Viele Menschen, die sagen, ich hoffe doch, sind nicht bekehrt, weil sie sich niemals in ihrem Leben für Jesus Christus entschieden haben. Aber ich weiß auch, dass es andere gibt, die haben sich tatsächlich bekehrt. Und trotzdem ist da eine gewisse Unsicherheit. Das sind dann oft Menschen, die haben keine klare Lehre aus der Bibel bekommen, was Bekehrung eigentlich ist. Ich selbst habe mich als Kind für Jesus entschieden, habe das allein gemacht, diesen Schritt. Und danach gab es auch eine Phase des Zweifelns, einige Jahre der Unsicherheit. Ich wusste einfach nicht. Manchmal habe ich gedacht, ja, ist alles richtig. Manchmal habe ich gedacht, nicht. Bis ich dann den Mut hatte, endlich einmal mit einem Seelsorger darüber zu sprechen. Wir haben zusammen gebetet, er hat mir einiges erklärt aus der Bibel und seit diesem Tag weiß ich, ich bin gerettet. Ich habe es auch schon erlebt, dass jemand, der unsicher ist, ich habe ihm das alles erklärt, den ganzen Weg, wie man gerettet wird und auf einmal sagt er, ja, wenn das so ist, dann bin ich ja gerettet. Und auf einmal kommt so ein Durchbruch und jetzt weiß derjenige auf einmal, ich bin auf dem Weg. Und was ist das doch für eine Erleichterung im Leben? Und was für eine neue Dynamik kommt hinein ins Leben? Von daher möchte ich dich heute auch einladen. Wenn du nicht sicher bist, bin ich gerettet, bin ich auf dem schmalen Weg, dann bleib doch zurück. Lass uns darüber reden. Und wie gut, wenn Klarheit hineinkommt in dein Leben und du genau weißt, alles ist klar in meiner Beziehung zu Gott. Und wenn du noch niemals in deinem Leben diese Entscheidung getroffen hast für Jesus, ja, dann komm unbedingt, dann bleib zurück, lass uns darüber sprechen. Und wenn du dich heute für Jesus entscheidest, wird dieser Tag der schönste Tag deines Lebens sein. Das wünsche ich dir. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Wir können dazu aufstehen.